Ja, ich möchte die heutige Predigt mal wieder mit einem kleinen Quiz beginnen. Drei Fragen und ich möchte euch bitten, zu den drei kurzen Quizfragen mal ganz spontan eure Antwort zu geben. Einfach so kurz durch Zuruf. Wir wollen beginnen mit einer Rechenaufgabe. Ja, es ist Sonntag, aber muss ich euch trotzdem zumuten. Was meint ihr dazu? Was meint ihr dazu? Wer hat es gesagt? Die dritte ist falsch. Die zweite auch? Okay, die dritte ist falsch. Gut. Zweite Quizfrage. Woran denkt ihr spontan bei einem Wort, das ich jetzt euch gleich nennen werde? Nennt einfach die Begriffe, die euch spontan da einfallen. Und zwar, woran denkt ihr bei dem Wort Feuer? Löschen? Gefahr? Feuerwehr? Okay. Moment, muss ich kurz notieren. Okay, gut, das reicht schon. Und die dritte Frage noch. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und ihr sagt mir bitte, welche Gedanken euch bei den Bildern kommen. Okay, gut, das war's schon mal. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Eure Antworten auf diese drei Fragen sollten eine kleine Illustration sein für einen Umstand, der unsere menschliche Natur charakterisiert. Nämlich die Tatsache, dass wir alle grundsätzlich dazu neigen, Dinge eher negativ als positiv zu bewerten. Also bei der Rechenaufgabe, geht es auch zurück? Bei der Rechenaufgabe war die richtige Antwort natürlich, die dritte ist falsch. Aber wir hätten ja auch antworten können, ja, die erste ist richtig. Oder die erste, zweite und vierte ist richtig. Ja. Wir sind einfach so gepolt, dass wir uns das Negative raussuchen. Zweite Frage beim Wort Feuer. Gefahr, Schmerz, Löschen. Genau. Wieso? Also übrigens bei einer Umfrage war die häufigste Antwort auf die Frage, woran Menschen beim Wort Feuer denken, Verbrennung, dann Intensivstation und Brandschutzversicherung. Ja, also negativ eher. Aber niemand kam auf die Idee, Candlelight Dinner. Hat ja auch mit Feuer zu tun, ne? Oder? Oder ja, Oliver hat eben immerhin Kamin genannt. Also geht er auch, Feuer hat er auch was mit Wärme, Behaglichkeit zu tun. Ja. Und schließlich auch die spontanen Reaktionen auf die gezeigten Bilder waren tendenziell eher negativ. Er will was verkaufen. Zeugen Jehovas, ja, weiß nicht, ob man die nur als negativ, aber klar. Oder Versicherungsvertreter. Ja, niemand kam auf die Idee, Evangelisation von Tür zu Tür. Aktion in jedes Haus. Oder, halt, das war jetzt wieder zu viel noch. Nachbarschaftshilfe. Hätten wir auch nachdenken können. Ja. Also eine kleine Illustration für unsere menschliche Tendenz, die bei uns allen vorhanden ist, zur Negativitätsbewertung, sagt man. Neurophysiologisch hängt das damit zusammen, dass bei der Beurteilung von irgendwelchen Dingen das sogenannte Angstzentrum in unserem Gehirn generell einige Millisekunden früher aktiviert wird als das sogenannte Belohnungszentrum. Ich habe hier auch nochmal ein Bild dabei. In unserem Gehirn gibt es also ein sogenanntes Angstzentrum, das hier gelb dargestellt, die Amygdala oder der sogenannte Mandelkern, das ist ein paariges Kerngebiet, eine Ansammlung von Nervenzellkörpern, die eben bei der Analyse möglicher Gefahren aktiviert wird. Und dieser Bereich, dieser gelbe Bereich, wird eben etwa 4 Millisekunden früher aktiviert als das sogenannte Belohnungszentrum, hier rot dargestellt, oder der Nucleus accumbens. Das ist auch ein Kerngebiet, der eben bei der Bewertung möglicher positiver Folgen aktiv ist. Und diese kurzzeitig frühere Aktivierung des Angstzentrums gegenüber dem Belohnungszentrum ist ein durchaus sinnvolles neurales Steuerungssystem, denn es ist einfach sinnvoll, Umstände jetzt zunächst mal hinsichtlich der möglichen Gefahren oder negativen Folgen hin zu beurteilen, bevor man sich über die zu erwartenden vorteilhaften Auswirkungen Gedanken macht. Ja, das ist also ganz sinnvoll, aber so kommt es eben, dass wir von Natur aus tendenziell zumindest zunächst mal Gedanken denken, die negativ besetzt sind als positiv. Man hat es auch ausgerechnet, also ein Mensch denkt täglich etwa 40.000 bis 60.000 Gedanken. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, ja, aber das hat man herausgefunden. Und die meisten dieser etwa 50.000 Gedanken werden uns gar nicht bewusst, weil sie unterhalb einer gewissen Wahrnehmungsschwelle sind. Und die meisten dieser Gedanken sind neutral, also etwa 72% unserer Gedanken sind neutral. Nur etwa 3% sind positiv von den restlichen 28% und 25% unserer Gedanken sind negativ, hat man also untersucht. Ja. Also auch ein Beleg für unsere menschliche Neigung zur Negativitätsbewertung. So weit, so gut. Aber nun ist ja bekannt, dass alles durchaus Gute durch Übertreibung schlecht wird. Ja. Und so stehen wir Menschen eben auch in der Gefahr, die durchaus in gewissen Rahmen sinnvolle Tendenz zur Negativitätsbewertung zu übertreiben hin zu einer Negativitätsverzerrung. Das heißt, bei uns Menschen besteht die Gefahr, die Realität in einer übersteigerten negativen Weise verzerrt wahrzunehmen. Und diese übersteigerte Negativitätsverzerrung ist dann nicht mehr gut, ist dann pathologisch und schädlich, denn ein fortgesetzt negatives Denken kann eine ganze Reihe von psychiatrischen Störungen begünstigen, wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder auch Suchtverhalten. Und auch in der Bibel finden wir eben Beispiele für solch negativ verzerrte Denkmuster, auch bei Gläubigen, und wir wollen uns heute Morgen mal mit einem solchen Fall beschäftigen. Ein Buch, in dem diese Problematik besonders häufig thematisiert wird, ist das Buch der Psalmen. Und so wollen wir uns heute Morgen mal mit Psalm 77 beschäftigen. Psalm 77, ich lese die 22 Verse mal vor. Dem Chorleiter nach Jedutun von Asaph. Ein Psalm. Psalm 77, Vers 2. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, die Tage der Urzeit gedachte ich. Ich sah nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten Jahs, ja, deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über alle deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist so ein großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen das Wasser. Das Gewölk ließ eine Stimme erschallen. Und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt. Es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Ja, soweit dieser Psalm, in dem also auch in den ersten 11 Versen einige Dinge doch negativ bewertet werden. Es heißt hier, ein Psalm nach Jedutun von Asaf. Er wurde möglicherweise nach einer Weise von Jedutun gesungen und der Text stammte von Asaf, und Jedutun und Asaf gehörten zu den Leitern der Sänger unter König David. Also Chorleiter, könnte man heute sagen. Die beiden, Jedutun und Asaf, waren zwei Leviten, also Nachkommen Levis, einer der 12 Söhne Jakobs. Und Asaf wird in der Bibel, in 2. Chronik 29, 30, auch einmal als Seher bezeichnet, also Prophet. Und Asaf ist auch Verfasser weiterer Psalmen, zum Beispiel von Psalm 50 und auch dem Psalmen 73 bis 83. Und die meisten dieser Psalmen, die von ihm stammen, kann man von ihrem Charakter her als sogenannte Klagepsalmen einordnen. Psalmen also, in dem er seine Not, die Not des eigenen Herzens vor dem Herrn ausschüttet. Und auch in diesem Psalm 77 hier beklagt Asaf offensichtlich schwere persönliche Not. Vers 2: Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Also offensichtlich war er so bedrückt, dass er seine Not am liebsten vor Gott hinausgeschrien hätte. Es geht jetzt hier aus unserem Text nicht eindeutig hervor, was jetzt genau der Grund seiner Klage war. Es kann sich um persönliche Not handeln, es kann aber auch eine kollektive Notsituation des Volkes Israels gewesen sein. Ist auch nicht entscheidend. Auf alle Fälle gab es im Leben von Asaf einen Umstand, der ihm sehr schwer zu schaffen gemacht hat. Und in dieser seiner Not sucht jetzt Asaf hier das Angesicht Gottes. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Und das ist auch durchaus eine richtige Reaktion, in den Nöten des Lebens das Angesicht des lebendigen Gottes zu suchen. Ja, dass man seine Not nicht nur mit sich selbst herumträgt, sich vielleicht in abstruse Sorgen und wilde Spekulationen versteigt, sondern seine Not vor dem Herrn ausschüttet. Und bei Asaf war das auch nicht nur so ein oberflächliches Stoßgebet, ja, dass man bei Schwierigkeiten mal eben zum Himmel schickt, sondern er suchte den Herrn sehr intensiv und anhaltend. Vers 3, da sagt er: Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Also Tag und Nacht rief er zum Herrn. Asaf war so tief von seiner Not berührt, dass es ihm sogar den Schlaf kostete. Dreimal ist in diesen Versen davon die Rede, in Vers 5 und dann auch nochmal in Vers 7, wo er sagt: Ich sann nach des Nachts. Und es zeigt auch eines: Wenn uns wirklich etwas wichtig ist, dann spielt sich unser Gebetsleben auch außerhalb der Komfortzone ab. Ja, solange man im Leben in ruhigen Gewissern schippern darf, bleibt leider auch unser Gebetsleben oft recht oberflächlich. Aber wenn die Wellen hochschlagen und ins Lebensboot schwappen, dann wird auch unser Gebetsleben gleich sehr viel intensiver. Und dieser Umstand soll uns auch mal zum Nachdenken anregen, was uns im Leben eigentlich wirklich wichtig ist, was uns wirklich Not macht. Ist es uns eigentlich noch eine Not, dass Menschen ewig verloren gehen? Kennt ihr das, dass ihr deswegen mal nicht schlafen könnt? Kommt es in seinem Leben noch vor, dass wir im Gebet um die Rettung von verlorenen Menschen ringen? Oder sind wir einfach damit zufrieden, wenn es uns gut geht und unsere kleine Welt einigermaßen intakt ist? Ja, was macht uns wirklich Not? Dann kann man auch ablesen, wo unser Herz ist. Bei Asaf ist der Grund, wie gesagt, nicht eindeutig klar, aber er ist so schwer getroffen, dass er untröstlich scheint. Vers 3 am Ende: Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Vielleicht haben wir das alle auch schon mal, zumindest die Älteren, erlebt. Man ist von erfahrenem Leid, von einer leidvollen Erfahrung so überwältigt, dass man den Eindruck hat: Solange dieses Leid da ist, kann ich nie mehr fröhlich sein im Leben. Und das ist vielleicht auch eine ganz normale menschliche Empfindung. Aber es besteht eben im Umgang mit erfahrenem Leid auch die Gefahr einer Negativitätsverzerrung. Ja, dass man eben beginnt, das erfahrene Leid jetzt innerlich so zu dramatisieren, dass man für sich sozusagen die Legitimation ableitet, mit Recht deprimiert und freudlos sein zu dürfen. Ja, wie es hier heißt: Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Also so verständlich und normal auch tiefe Trauer und Verzweiflung sind. Das kommt bei uns allen vor, mal im Leben. Sie sollte nicht dazu führen, dass man sich im Selbstmitleid vergräbt und damit natürlich an seinem Schmerz festhält. Denn manchmal ist es eben so, dass gar nicht unbedingt die objektiv belastenden Umstände uns so Not machen, sondern unsere übersteigerte negative Bewertung. Das ist eigentlich eine ganz alte menschliche Erkenntnis, die gar nichts mit dem Christentum zu tun hat. Schon 100 Jahre, Jahrhundert nach Christus hat der griechische Philosoph Epiktet geschrieben: Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Ja, also entscheidend auch im Umgang mit schwierigen Umständen im Leben ist auch unsere gedankliche Bewertung. Bekanntes Beispiel ist ja der Bericht von zwei Missionaren, die über die Lebensverhältnisse in ihrem Missionsland berichten. Die arbeiten im gleichen Land und schreiben jetzt beide einen Brief an ihre Heimatgemeinde. Der eine schreibt: Die Lebensverhältnisse hier sind katastrophal. Die Hälfte der Menschen laufen barfuß herum. Ja. Der andere Missionar schreibt über die gleiche Situation im gleichen Land: Die Lebensverhältnisse hier sind ganz passabel, die Hälfte der Menschen haben sogar Schuhe an. Ja. Also die gleiche Situation wird von zwei Menschen ganz unterschiedlich bewertet. Der eine sieht einen Mangel und unerfülltes Bedürfnis, während der andere auch die positiven Aspekte sieht, eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung der Wirklichkeit. Beide beschreiben die gleiche Wirklichkeit, ja. Die aber dann natürlich in der Folge auch zu einem ganz unterschiedlichen Verhalten führen wird. Und das heißt für uns, wie sehr mich notvolle oder belastende Umstände bedrücken, hängt nur von dem objektiven Geschehen ab, sondern eben auch von meiner subjektiven Bewertung. Natürlich gibt es schlimme Umstände, das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, aber mein Leid unter Umständen hängt eben auch zum Beispiel von meiner Stimmung ab, vielleicht auch von meinen früheren Erfahrungen mit dem speziellen Problem oder auch von meiner Beziehung zu den beteiligten Personen. Zum Beispiel auch davon, welches Motiv ich hinter einer bestimmten Handlung von anderen vermute. Ja. Hat er das jetzt absichtlich getan oder nur versehentlich? Hat er mich jetzt absichtlich nicht gegrüßt oder hat er mich einfach nicht gesehen? Ja. Und so steht eben auch Asaf hier in der Gefahr, die bei ihm sicher sehr bedrückenden Umstände dramatischer zu bewerten, als sie objektiv gesehen vielleicht waren. Denn im zweiten Teil des Psalms werden wir auch gleich sehen, ab Vers 12, dass Asaf sich innerhalb relativ kurzer Zeit doch wieder freuen kann. Obwohl in der kurzen Zeit die Umstände sich ja überhaupt nicht verändert haben. Wir kommen gleich noch ab Vers 12 dazu. Ja. Aber unsere menschliche Neigung zur Negativitätsverzerrung kann eben dazu führen, dass unsere negativ verzerrte Wahrnehmung und Bewertung der Wirklichkeit unser ganzes Denken außer Balance bringt. Und das wird hier jetzt bei Asaf in den nächsten Versen besonders deutlich, auch über dem negativ verzerrten Denken über Gott. Ab Vers 4: Denke ich an Gott, so stöhne ich, sinne ich nach, so verzagt dein Geist. Also alles Denken und Nachsinnen über Gott führt bei ihm zum Stöhnen, ist negativ besetzt, ja, und führt nur zu Hoffnungslosigkeit. Wenn ich über Gott nachdenke, verzagt mein Geist. Und in dieser negativen Perspektive erscheint dann auch Gott selbst bedrohlich. Vers 5, du hieltest offen die Lider meiner Augen. Also merkt ihr schon, wie die notvollen Umstände und Gott als Person zu einem bedrohlichen Szenario verschwimmen. Ja? Also Gott ist es, der mich nicht schlafen lässt, sagt Asaf. Eigentlich sind es ja die Umstände oder seine Bewertung eben derselben. Ja? Und diese negativ übersteigerte Wahrnehmung vergrößern jetzt seine Unruhe noch und führen schließlich dazu, dass er verstummt. Vers 5, ich war voll Unruhe und redete nicht. Also der Psalmist wird sprachlos. Also man kann sich so in seiner Traurigkeit und negativen Perspektive verfangen, dass man schließlich nicht mehr in der Lage ist zu kommunizieren. Dass man auch meint, nicht mehr beten zu können. Asafs Gedanken scheinen nur noch um das erfahrene Leid zu kreisen. Wie konnte es nur dazu kommen? Vers 6. Ich durchdachte die Tage vor Alters. Der Tage der Urzeit gedachte ich. Ich sann nach des Nachts. In meinem Herzen überlegte ich, es forschte mein Geist. Also er grübelt ständig über seine Not. Und wenn das länger anhält, kann man richtig in einen Strudel von negativem Denken geraten, das sich dann chronifiziert, das sich festsetzt und das eben schließlich auch das Auftreten von psychischen Erkrankungen begünstigt. In der Psychiatrie spricht man davon Rumination. Rumination heißt eigentlich Wiederkäuen, ja, und Wiederkäuen kommt bei geistig behinderten Kindern vor, und in der Psychiatrie hat man diesen Begriff des Wiederkäuens entlehnt im übertragenen Sinne, für eben eine übersteigerte, manchmal zwanghafte Beschäftigung mit den eigenen Problemen. Man kaut quasi ständig nur auf seinen Problemen herum. Wie konnte es nur dazu kommen? Hätte ich doch nicht. Wie gesagt, im gewissen Rahmen ist das ganz normal. Haben wir alle schon erlebt oder wenn wir noch erleben, aber ein fortgesetztes ständiges Grübeln kann eben den Weg in eine Depression ebnen. Es hat nämlich möglicherweise Auswirkungen auf die Neurotransmittersysteme in unserem Gehirn. Es ist nämlich so, dass unser Organismus
jetzt rein biochemisch betrachtet nicht zwischen Wirklichkeit und Scheinwelt unterscheiden kann. Das heißt, bestimmte gedankliche Vorstellungen führen in unserem Körper zu den gleichen biochemischen Veränderungen, als würden sich die gedanklichen Vorstellungen real ereignen. Das kennen wir vielleicht alle vom Fernsehen her. Also wenn wir einen spannenden Krimi sehen, wir wissen genau, es ist nur ein Spielfilm. Ja? Es ist letztlich ein virtuelles Geschehen. Es ist nicht Realität. Und doch merken wir, wenn es spannend wird, ja, wie unser Herz anfängt zu klopfen, ja, und wir vielleicht nervös werden, feuchte Hände bekommen. Ja? Das heißt, die biochemischen Stoffwechselvorgänge in unserem Gehirn reagieren auf die Realität genauso wie, prinzipiell genauso wie auf die Virtualität. Und so kann eben auch ein fortgesetzt negatives Denken offensichtlich Auswirkungen auf unseren Gehirnstoffwechsel haben. Und auch Asaf stand eben damals offenbar in der Gefahr, als er Tag und Nacht über seine leidvollen Umstände nachgrübelte. Er sinnt nach über die Vergangenheit, er führt Selbstgespräche. Und bei diesem ständigen Grübeln kommen bei ihm sogar elementare Zweifel auf, die Gott und seine Zusagen in Frage stellen. Vers 8. Wird der Herr auf ewig verwerfen? Wird er künftig keine Gunst mehr erweisen? Oder Vers 9 dann. Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört? Also mit anderen Worten, was ist mit den Zusagen Gottes, mit seinen Verheißungen? Kann man sich darauf noch verlassen? Negativ verzerrte Gedanken über Gott selbst, aber auch in Bezug auf seine Zukunft. Asaf schreibt hier, wird der Herr auf ewig verwerfen? Wird er künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Völlig düstere Zukunftsperspektive. In der Psychiatrie spricht man von der sogenannten Generalisierung, wenn man von einzelnen negativen Erfahrungen auf eine grundsätzlich negative Perspektive für sein Leben schließt. Ja? Und zwar für die Zukunft, für die Umgebung oder auch für sich selbst. Ja? Dann kann ein generell negatives Selbstbild daraus erwachsen, wo man einfach sagt, ich bin einfach ein Versager. Oder keiner liebt mich und es wird immer so bleiben. Man generalisiert einzelne leidvolle Erfahrungen. Oder man entwickelt ein negativ verzerrtes Bild von Gott. Wir haben das eben gesehen, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Eigentlich irrationale Gedanken. Ja. Der gleiche Asaf, der hier fragt, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat einige Zeit vorher ganz anders getönt. In 1. Chronik 16 ist davon die Rede. In Vers 7, da heißt es zunächst, damals an jenem Tag, gemeint ist der Tag der Rückführung der Bundeslade nach Jerusalem, trug David zum ersten Mal dem Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Und was ist der Inhalt dieses Lob, dieser Lobpreisung? Vers 34, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Das ist die objektive Wahrheit. Der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig. Und diese Wahrheit hatte Asaf vorher mit seinen Brüdern im Chor gesungen und öffentlich bezeugt. Aber jetzt im konkret erfahrenen Leid werden Zweifel an diesen Zusagen wach. Und es kann uns allen passieren. Und wer von den Eltern, Geschwistern hat sie nicht erlebt? Diese Stürme des Lebens, Zeiten, in denen einem förmlich der Boden unter seinem Glauben weggezogen scheint. Zeiten, in denen einem die Anfechtung kalt ins Gesicht lacht, Gott habe einen verlassen. Bei diesem Psalm 77 steht bei mir in der Bibel das Datum 3. August 1988. An diesem Tag war ich in meiner stillen Zeit wohl gerade bei diesem Psalm angekommen und war sehr deprimiert. Ich hatte es schon mal erwähnt, weil ich über ein Jahr vergeblich gewartet hatte, hier in Erlangen eine Arztpraxis übernehmen zu können. Ich hatte gebetet, ich hatte geglaubt, auf den Herrn gehangen, aber es hat sich über ein Jahr lang nichts getan. Und da lag ich auch innerlich am Boden und da kamen auch in meinem Herzen ähnlich negativ verzerrte Gedanken und Gebete auf. Genauso wie bei Asaphel. Und auch ich hatte vorher ganz anders getönt. Irrtumslosigkeit der Schrift, selbstverständlich. Hilft Gott in Not? Selbstverständlich. Aber in der konkreten Situation, da war meine behauptete Glaubensgewissheit dann einer großen Verzagtheit und Niedergeschlagenheit gewichen. Und bei Asaph kommt es hier so weit, dass er in Vers 11 dann zu der Aussage kommt: Das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Gott ist ungerecht, er verhält sich unfair mir gegenüber. Sein Recht hat sich geändert mir gegenüber. Also eine negativ verzerrte Wahrnehmung von Gott und seinem Handeln mit einem selbst. In der Psychiatrie spricht man von einer sogenannten Personalisierung, wenn also Beobachtungen oder Ergebnisse ohne klaren Grund in negativer Weise auf sich selbst bezogen werden. Also an meinem Geburtstag war wieder schlechtes Wetter, also Gott wollte mir eins auswischen. Ja. Ja. Oder der Pastor hat mich heute nicht begrüßt, er hat was gegen mich. Ja. Also solch negativ verzerrte Denkmuster sind eigentlich auch Ausdruck einer übersteigerten Selbstbezogenheit, einer verstärkten Egozentrik. Man misst der eigenen Person zu viel Bedeutung zu. Das ist mein Schmerz, sagt Asaph hier, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Gott ist ungerecht, das ist mein Schmerz, weil Gott unrecht ist. Ja. Also das sind sozusagen geistliche Spams in der Mailbox seines Herzens gelandet. Er hat sie versehentlich geöffnet und dann haben sich destruktive Viren tief in sein geistliches Betriebssystem eingenistet. Wie gesagt, negative Gedanken kommen und gehen, das ist auch zunächst ganz normal, das ist nicht der Punkt. Aber gefährlich wird es eben dann, wenn sich daraus negative Denkmuster entwickeln. Denn daraus entstehen dann gebrochene Verhältnisse zu Gott oder auch zu Geschwistern, zu Menschen. Und ich denke, wir alle kennen vielleicht Menschen, die aufgrund von leidvollen Erfahrungen im Leben mit Gott abgeschlossen haben. Oder auch mit seiner Gemeinde abgeschlossen haben. Haben irgendwie Leid erlebt. Und da war es aus. Und so ein negativ verzerrtes Denken gibt es aber auch bei Christen eben. Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel mal im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 4, von bösen Verdächtigungen. Im Raum der Gemeinde, ja, böse Verdächtigungen. Unbegründet negatives Denken über andere. Wie kommt es dazu? Paulus führt es darauf zurück, dass jemand krank ist an Streitfragen und Wortgezänken, heißt es da im 1. Timotheusbrief. Krank an Streitfragen und Wortgezänken und aus ihnen entsteht dann Neid, Streitlästerungen, böse Verdächtigungen. Also Personen, die meinen, zu allem und jedem ihren Senf dazugeben zu müssen und dann mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Glauben fördern. Das kommt vor, auch in der Gemeinde. Krank an unwichtigen Streitfragen. Und daraus entstehen dann böse Verdächtigungen, negatives Denken, das dann natürlich auch Auswirkungen auf das Verhalten desjenigen und auch das geistliche Klima in einer Gemeinde hat. Aber eben auch schädliche Auswirkungen auf denjenigen selbst hat. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass so eine negativ-kritische Gesinnung den Weg in eine Depression ebnen kann. Ist heute bekannt, dass negatives Denken, also fortgesetzt negatives Denken, ein eigenständiger Risikofaktor für die Entwicklung einer Depression darstellt. Also negative Denkmuster stellen einen eigenständigen prädiktiven Faktor für die Entstehung einer Depression dar, in 12-14% der Fälle. Und das gibt es eben leider auch unter Christen, eine negativ-kritische Gesinnung. Ja, Gläubige, die ständig irgendetwas auszusetzen haben, an der Gemeinde, an anderen Christen, an Mitmenschen überhaupt. Aber solch negativ-kritische Gesinnung kommt nicht vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist bewirkt eine Gesinnung der Liebe, des inneren Friedens, der Freude. Tja, was ist dann die Lösung? Einfach positiv denken. Don't worry, be happy. Menschen und Umstände einfach von der positiven Seite sehen. Sich einfach eine gute Launehaltung antrainieren. Einfach lächeln, auch wenn die Seele schmerzt. Ein solch aufgesetztes positives Denken wäre im Grunde Autosuggestion. Aber das funktioniert nicht. Man kann nicht Gutes einfach herbeidenken. Ja, das wird letztlich scheitern. Ein ähnlicher Fehlansatz wäre es, Leiden oder Ärger einfach zu leugnen. Sich einfach einzureden, es macht mir gar nichts aus. Belastet mich überhaupt nicht. Es wäre der Versuch, Leid zu ignorieren. Im Grunde auch eine Variante des positiven Denkens. Aber Leiden gehört nun einmal zu unserer Welt, zu unserer gefallenen Welt. Wir können das nicht einfach wegdenken. Was ist dann der Ausweg? Das macht uns Gottes Wort jetzt in den folgenden Versen klar, besonders in den beiden nächsten Versen, in Versen 12 und 13. Ich will gedenken der Taten Jahs, und dann Vers 13. Ich will nachdenken über all dein Tun, über deine Taten will ich singen. Das heißt, Asaf beginnt hier von seinen negativen Umständen weg auf Gott und seine Macht zu schauen. Es kommt zu einem Perspektivwechsel. Während er vorher nur seine Not vor Augen hatte, schaut er jetzt auf den Herrn, auf seine Macht und auf seine wunderbaren Führungen und Möglichkeiten in der Vergangenheit. Aber ist es so einfach möglich? Einfach so den Schalter umlegen in der konkreten Notsituation? Ja, es ist grundsätzlich möglich, aber es ist auch kein Kinderspiel. Solch ein Perspektivwechsel geschieht nicht einfach so im Vorübergehen, sondern kostet auch Energie. Und wie das vor sich gehen kann, das sehen wir hier in den beiden Schlüsselversen, Vers 12 und 13. Da sagt Asaf viermal, ich will. Vers 12 und 13, ich will gedenken der Taten Jahs. Ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun. Und über deine Taten will ich sinnen. Es ist fast so, als wollte Asaf sich selbst anpredigen. Ja. Asaf entscheidet sich willentlich für die Ausrichtung seiner Gedanken auf Gott. Gerade als Gläubige sind wir eben nicht Opfer oder Sklaven unserer Gedanken. Ich sagte schon, negative Gedanken, dumme Gedanken kommen und gehen, aber wir müssen sie nicht weiterdenken. Und dieses Prinzip des Perspektivwechsels wird übrigens auch in der weltlichen Psychotherapie heutzutage angewandt. Da gibt es eine relativ neu entwickelte Psychotechnik, das sogenannte CBM oder CBM, hat nichts zu tun mit Californian Baptist Mission, ja, sondern steht für kognitive Bias-Modifikation, und das ist nichts anderes als eine computerbasierte Therapie, die das Ziel hat, das Gehirn umzuprogrammieren, und zwar durch das Einüben von einem veränderten Denken. Da gibt es also tägliche Trainingsprogramme, wo man trainiert, negative Gedanken zu vermeiden und positive Gedanken einzuüben. Ja. Dieser Ansatz ist natürlich rein humanistisch. Man versucht jetzt aus eigener Kraft ohne Gott sein Denken zu ändern, und da gibt es durchaus auch gewisse Therapieerfolge. Aber hier in diesem Psalm finden wir einen ganz anderen Ansatz für ein verändertes Denken, nämlich das bewusste Hinschauen auf Gott, seine Allmacht, und zum anderen die persönliche Zuwendung direkt an den lebendigen Gott, das Hinzutreten in seine Gegenwart. Vielleicht ist euch das aufgefallen, während er bis zu Vers 11 von Gott nur unpersönlich in der dritten Person spricht, fängt er jetzt an, ab Vers 12, Gott persönlich mit Du anzureden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Predigt von Bertet vor zwei Wochen, da konnte man bei David das Gleiche beobachten. Und auch hier wandelt sich mitten im Satz von Vers 12 das anonyme Nachdenken über Gott zu einem vertrauten Du. Und der gesamte weitere Verlauf dieses Psalms ist dann nur noch eine persönliche Anbetung Gottes. er bleibt in dem Du, in der Du-Beziehung zu Gott. 14 Mal kommen in folgenden 10 Versen die Worte Du oder Dein vor und das ist der Wendepunkt. Obwohl ja die Situation noch keineswegs geklärt ist, sich geändert hat, fängt er an, in die persönliche Gegenwart des lebendigen Gottes zu treten, ihn anzubeten und auf ihn und seine Macht zu schauen. Und dann, damit bekommt er festen Boden unter seinen Füßen. Es ist vielleicht so ähnlich, wie wenn einem schwindelig wird. Wenn einem schwindelig wird, dann sollte man ja versuchen, einen festen Gegenstand ins Auge zu fassen. Also wenn man eine Schiffsreise macht und es wird auf dem Schiff schwindelig, dann sollte man, wenn es möglich ist, einen festen Punkt an Land fixieren. Und im übertragenen Sinn will das heißen, in den Nöten des Lebens immer wieder eben auf Gott und sein allmächtiges Handeln zu schauen. Vers 12, da sagt Asaf, ja, deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Asaf entscheidet sich dafür, biblisch zu denken, biblisch über Gott zu denken. Und biblisch von Gott zu denken, heißt groß von ihm zu denken. Wir alle denken ja ganz automatisch immer zu klein von Gott. Wir neigen dazu, menschlich von Gott zu denken und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, biblisch von Gott zu denken. Und das Erste, was Asaf dabei einfällt, sind die heiligen Wege Gottes. Vers 14, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Man könnte auch übersetzen, dein Weg ist in Heiligkeit. Gottes Wege sind heilig und deshalb erscheinen uns Gottes Wege oft auch unverständlich. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind Gottes Wege höher als unsere Wege und seine Gedanken als unsere Gedanken. Jesaja 55, Vers 9. Gottes Wege sind einfach heilig und erscheinen uns deshalb auch oft unverständlich. Aber auf seinen heiligen Wegen handelt der Herr auch wunderbar. Wo wir nur Katastrophe, Unglück sehen, da geht Gott ganz andere Wege. Vers 15, du bist der Gott, der Wunder tut, kommt er gleich im nächsten Vers. Und dann sinnt er nach über die Wunder, die Gott in der Geschichte Israels getan hat und die auch die umgebenden Völker erfahren haben. Vers 15, du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Und dann sinnt er jetzt nach über die machtvolle Befreiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten. Obwohl dieses Ereignis ja damals bereits einige hundert Jahre zurücklag. Vers 16, du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm die Söhne Jakobs und Josefs. Und dann führt sich Asaf das Geschehen am Schilfmeer vor Augen, ja, als selbst das Meer vor dem Angesicht des heiligen Gottes floh und damit Israel hindurchziehen konnte. Vers 17, dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Spurgeon schreibt dazu, bis in die Tiefen erschauerten die Wassermassen vor Furcht, als das Wasser von seinem Ort wegstürzte im Schrecken vor dem Gott Israels. Und offensichtlich mussten dann auch weitere Naturgewalten dazu beitragen, damit das Heer des Pharao völlig vernichtet wurde. Vers 18 und 19, die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her, die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Also offenbar wurde das Heer des Pharao dann auch durch ein Erdbeben vernichtet. In dem Lied des Moses, das sie dann anschließend gesungen haben, heißt es in 2. Mose 15, Vers 12, du strecktest aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. Und davon wird übrigens auch noch in der Zukunft die Rede sein. In Offenbarung 15, da ist davon die Rede, dass die Überwinder aus der großen Trübsal das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, singen werden nochmal. Möglicherweise ist die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten auch ein Bild für die Errettung der Gläubigen aus der großen Trübsal, wo auch gewaltige Gerichte Gottes die Welt treffen werden. Aber Gottes Wege führen eben auch durch große Wasser. Vers 20, durch das Meer führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Gottes Wege sind einfach unergründlich. Nochmal Spurgeon zu diesen Versen. Er sagt, deine Wege sind im Auge des Sterblichen verborgen. Deine Absichten wirst du ausführen, aber die Mittel und Wege, welche du dazu benutzt, sind oft verhüllt. Sie sind geheimnisvoll und unermesslich für das menschliche Verständnis. Paulus schreibt in Römer 1, 33, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Aber Gottes Wege sind eben auch wunderbar, besonders wenn man sie vom Ende aus betrachtet. Unser letzter Vers, Vers 21, wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Mit einem Mal wird Asaf bewusst, wie groß und herrlich Gott ist, wie wunderbar und erhaben seine Wege sind. Und im Blick auf diese wunderbare Macht Gottes und seine wunderbaren Wege kommt Asaf zur Ruhe in seinem Leid, in seinem Schmerz. Im Blick auf diesen wunderbaren Herrn kommt er weg von der Dominanz seines Leidens in seinen Gedanken. Und die notvollen Umstände in seinem Leben bekommen wieder ihre rechte Zuordnung. Und so schlagen hier, wie auch in anderen Psalmen, Klage und Trauer um in fröhliche Zuversicht und Lobpreis Gottes. Mitten im Psalm wechselt hier die Stimmungslage von abgrundtiefer Verzweiflung hin zu froher Hoffnung und Gewissheit. Und diese Erfahrung Asaf darf auch uns Ermutigung und Hilfe sein, wenn wir im Leben mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Und das wird kommen. Wenn wir vielleicht in Krisen sind oder mit Problemen zu kämpfen haben, innerlich am Boden liegen. Ich denke, dass jeder von uns auch mal in solche Situationen geraten wird, wie man hier das Volk Israel den Eindruck hat, es geht nicht mehr weiter. Vor mir ist das Meer, hinter mir der Pharao. Bedrohliche Umstände, bedrohliche Menschen, die uns zu verschlingen drohen. Aber dann dürfen wir uns diesen Psalm hier nochmal vor Augen führen und brauchen uns eben nicht in den Strudel einer negativ verzerrten Lebensperspektive hineinziehen lassen. Dann brauchen wir auch nicht aus eigener Kraft zu versuchen, uns aus dem Sumpf negativer Gedanken zu ziehen, sondern dürfen wir lernen, auf den Herrn zu schauen, auf die Heiligkeit seiner wunderbaren Wege, auf seine unergründliche Weisheit und seine unbegrenzten Möglichkeiten. Und wenn uns dann die Größe und Allmacht Gottes bewusst wird, dann werden die bedrohlichen Umstände und Menschen klein, winzig klein, so wie es eigentlich auch der Wirklichkeit entspricht. Aber so ein Perspektivwechsel, wie gesagt, geschieht nicht so im Vorübergehen, sondern kostet auch Energie, Glaubensenergie, immer wieder den faulen Gedanken unserer alten Natur abzusagen und sie auszutauschen mit dem Glaubensblick auf unseren wunderbaren und gnädigen Herrn und Heiland. Und gerade als Christen dürfen wir ja wissen, dass ein solcher Blickwechsel auf den Herrn Jesus keine Einbahnstraße ist. Sondern wir haben einen lebendigen Herrn, der uns durch seinen Heiligen Geist in wunderbarer Weise zu diesem Perspektivwechsel Kraft gibt, wenn wir im Glauben auf ihn blicken. Wie die Israeliten in der Wüste damals von dem Biss der giftlichen Schlangen nicht an dem Biss starben, solange sie auf die eherne Schlange blickten, so brauchen auch wir nicht in negativ verzerrten Denken verharren und versinken, wenn wir unserem Herzen auf den Herrn Jesus schauen. Denn im Blick auf ihn werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt es da in 2. Korinther 3, Vers 18. Das geschieht durch seinen Geist, nicht durch uns, durch unsere Kraft. Ja. Und Jesus hat eben am Kreuz alle Nöte durchlitten, auch die, von denen Asaf hier in diesem Psalm schreibt. Und in der persönlichen Gemeinschaft mit ihm kann auch er uns in wunderbarer Weise trösten und kräftigen. Und zu seiner Zeit wird der Herr auch dann in unsere Nöte wunderbar eingreifen. In meinem Leben habe ich das erlebt, deswegen stand da bei Psalm 77 auch der 3. August 88, weil ich an diesem Tag eben in meiner Niedergeschlagenheit und Verzagtheit plötzlich ein Telefonat hatte, das mir unerwartet die Möglichkeit einer Praxisübernahme eröffnet hat, die ich heute auch noch führen darf. Also Gott kann auch plötzlich eingreifen, aber auch wenn vielleicht Schmerzen bleiben und Wunden nur langsam heilen, dürfen wir als Gläubige doch wissen, Gott wird auf alle Fälle in Ewigkeit alles vollenden und alle Tränen endgültig abwischen. Ja, und so dürfen wir uns auch durch diesen Psalm ermutigen lassen, in allen Lebenslagen immer wieder auf ihn zu schauen, ihm zu vertrauen und einfach lernen, die persönliche Beziehung zu ihm in allen Lebenslagen zu vertiefen. Amen. Vielleicht beten wir noch kurz zusammen und bleiben dazu sitzen. Lieber himmlischer Vater, wir loben und preisen, dass wir in dir so einen wunderbaren und allmächtigen und weisen Gott und Vater haben. Danke, dass wir uns durch Jesus deine Kinder nennen dürfen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns gefunden hast. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz und auch vorher schon all die Versuchungen und Nöte durchlitten hast, Herr, in die wir kommen können. Und dass du lebendig bist jetzt. Dass du sitzt zur Rechten des Vaters und dass du unser hoher Priester bist, der uns vertritt vor dem Vater im Himmel. Und der uns auch die Kraft gibt, in Nöten, in Problemen, jetzt nicht uns in einer menschlichen Weise zu resignieren und in negativen Denken zu versinken und in Depressionen, sondern, Herr, dass du uns gerade im Blick auf dich, auf den Lebendigen, verwandelst, uns die Kraft gibst, anders damit umzugehen, Herr Jesus. Durch deine Kraft, durch deinen Geist, Herr, wir danken dir für diese Wahrheit. Herr, schenk, dass wir das alle jetzt nicht vergessen, wenn wir irgendwann, vielleicht erst in 30 Jahren oder wann, mal in existenzielle Nöte kommen, Herr, dass wir uns dann daran erinnern, dass du der Lebendige bist, auf den wir schauen dürfen, der da ist, der gegenwärtig ist, Herr, dass wir uns nicht Lügen weismachen, du wärst nicht da, auch wenn die Anfechtung da ist. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, auch jetzt hier in unserem Leben, bitten um deinen Segen auch für den Rest des Tages. In Jesu Namen beten wir. Amen.